Lokmanik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo, ihr Stadtmenschen da draußen. Hier sind Sam und Arti, eure diensthabenden Hinterwäldler aus dem Nall. Was für ein Blödsinn. Nein, hier ist natürlich der Lars. Und wo ist er? Wo ist er? Ja, wo ist er? Ist er da? Der?
Natürlich, er ist wie immer am Start, aber er ist nicht semi-begabt wie... Ja, da kommen wir im Lauf dieser Folge dazu.
Brian, alles gut?
Ja, ich glaube, ich habe das in vorherigen Folgen schon das ein oder andere Mal gesagt. Aktuell plagt mich wieder sehr die Allergie. Und bei mir ist das Problem, mir schlägt das sehr auf die Bronchien. Das heißt, liebe Zuhörende, wenn ich zwischendurch mal voll lachenden Hustenanfall bekomme, ich versuche es so gut wie es geht zu lassen. Aber ich muss sagen, lieber das, als wie es noch vor 20 Jahren war, dass meine Augen so gejuckt haben, dass ich mir sie am liebsten ausgekratzt hätte. Dann nehme ich lieber den Husten.
Ja, gut, also man muss mit dem, nicht wahr?
Nicht.
Muss man dann auch. Ja, ja.
Wie geht's dir, Lars?
Alles gut. Ich bin schon den ganzen Tag heiß aufs Alfcasten, wie ich es jetzt immer nenne.
Alfcasten. Okay.
Alfcasten. Ja, ich quasi unter dem Bruchstrich gekürzt oder über dem Bruchstrich. Ich weiß es nicht. Als ob ich was von Mathe verstehe, ich bitte euch. Brian, Zuschauerpost. Hast du Bock?
Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und ja, ich habe Bock. Ja, ich will.
Okay. Robin aus Stuttgart hat geschrieben, er hat nämlich unseren Podcast entdeckt, als er krank zu Hause lag und er erzählt dann, dass er recht spät über ALF stolperte und zwar über den Kassettenkoffer seiner älteren Cousins. Ne? Das finde ich mal großartig, wenn sowas vererbt wird, ne? Also die Sache wird fortgesetzt, sehr gut. Und schreibt, ich zitiere, eine Anmerkung zu Folge 6. Ihr führt die Übersetzungsdiskrepanz zwischen Play-Doh, The Fluorescent One und Knetmasse auf und überlegt, ob der Grund dafür die Rückführung generalisierter Markennamen auf die ursprüngliche Gattungsbezeichnung sein könnte. Euer gewähltes Beispiel, Tempo, ist interessant, weil in der später folgenden Elvis-Folge, Ich und der King, Suspicious Love, das amerikanische Äquivalent Kleenex unübersetzt verwendet wird. Ein Begriff, mit dem ich sehr lange nichts anfangen konnte und eine Synchronregieentscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Oder war Kleenex im Deutschland der späten 80er bekannter? Fragezeichen. Tja, was sagst
ich
du?
Ich glaube ja, aber ich müsste kurz googeln, aber das mache ich jetzt nicht on-air, weil meine Tastatur klackert ziemlich laut. Ich nutze irgendeine Pause später und wir werden das, Robin, in dieser Folge definitiv noch auflösen.
Aber zumindest kann man sagen, vielleicht weiß ein Kind nicht, was ein Kleenex ist oder wusste es nicht, aber alle anderen wussten es. Also Kleenex als Synonym für ein Kosmetiktuch, was man vielleicht auch ab und zu mal zum Schnupfen oder zum Schweißabtupfen oder was nimmt, oder das war schon bekannt, oder? Würde ich mal sagen. Aber eben nicht vielleicht für die Kids, die zugeguckt haben.
Ja, wir erinnern uns ja zum Beispiel an die nackte Kanone Teil 1, als Frank Drabin in Vincent Ludwigs Büro ist und ihm der Fisch in die Nase beißt und Vincent Ludwig sagt... Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Warten Sie, ich gebe Ihnen ein paar Kleenex.
Robin fragt auch, wo er sich in Karlsruhe den Keks für das erkannte, im Wortlaut verneinte Robocop-Zitat abholen kann. Oder ob das kein offizielles Haare im Thunfisch-Gewinnspiel war.
Okay, das ist... gute Frage, ich weiß es nicht. Ich glaube, da müssen Lars und ich erstmal ein separates Meeting abhalten.
Ich würde aber mal sagen, Robin, du kriegst auf jeden Fall deinen Keks, wir kriegen das hin. Zur Not wird meine Süße dir einen backen und ich werde ihn dir dann vorbeibringen. Du arbeitest in Karlsruhe, also kann ich ihn dir auch mal vorbeibringen. Das kriegen wir bestimmt hin.
Die Kekse von deiner wesentlich besseren Hälfte sind der Wahnsinn.
Ja, und ich liebe diesen persönlichen Kontakt zu unseren Hörern. Ich war ja letzte Woche auch in Mülheim an der Ruhr und habe quasi unseren Fan der ersten Stunde, die Christina, in ihrem Laden besucht. Und da haben wir auch sogar ein Selfie gemacht und sie hat auch gleich eine kleine Insta-Story gemacht für ihren Laden. Das ist The Room in Mülheim an der Ruhr, ein toller Second-Hand-Laden. Wer mal da ist, einfach mal hin. Eine ganz liebe Person und wir haben uns die ganze Zeit noch über Alf unterhalten. Es war herrlich, der Besuch. Also ich mag diesen persönlichen Kontakt und deswegen bringe ich gerne Robin auch seinen Keks vorbei.
Das ist sehr lieb von dir. Ergänzend zu der Kleenex-Geschichte, weil es ja auch in der Synchro von der nackten Kanone vorkam. Die nackte Kanone ist erschienen 1988. Also da haben wir schon zwei Beispiele, wo Kleenex im deutschen bzw. im Synchro-Gebrauch vorkommt. Also würde ich ganz stark davon ausgehen, dass das in Deutschland Ende der 80er, als auch Alf lief, durchaus ein bekannter Begriff war.
Ich danke dir für die Recherche.
Gerne. On the fly, wie immer.
Philipp aus Berlin schreibt, er ist durch seinen Bruder auf Alf gekommen, also genau wie Robin kein Alf-Gucker der ersten Stunde, und zwar durch die Hörspiele. Er schreibt, ich habe immer herzlich gelacht über eine Szene am Anfang, als Brian am Teleskop steht und meint, unsere Nachbarn sehen einen Western. Kate ist darüber erbost, zieht den Vorhang zu, guckt dann aber selber nochmal durch. Ja.
Wir beobachten unsere Nachbarn nicht.
Und die Szene, als Alf auf dem Couchtisch gelegt wird und Brian fragt, ob wir ihn behalten können. E.T. durfte auch bleiben, meinte dann Brian. Und darauf Kate, E.T. war ein Film, das ist die Wirklichkeit. Er liegt mitten auf unserem Couchtisch. Ja. Auch schön die Synchronfassung an der Stelle. Er liegt mitten auf unserem Couchtisch. Gefällt mir super, ja. Noch als Zusatz zur Folge Eifersucht nach Noten. Du hast dich ja zum Thema Renaissance mit einer verwandten Kunsthistorikerin unterhalten. Ja, in Klammern Schwiegermutter. Ich fand es in dem Moment schade, dass ihr nicht auch Bezug zu Kate genommen hat, die ja auch Kunstgeschichte studiert hat. Das studiert man ja, wenn man von sonst nichts Ahnung hat. Tja, Philipp, jetzt ist es on air und du kommst vielleicht langsam auf den Trichter, weshalb ich das an der Stelle nicht erwähnt habe. Schwiegermutter, hör zu. Aber stimmt, Kate hat auch Kunstgeschichte studiert. Ja, da hat er recht. Alexandra hat nochmal geschrieben, vielleicht bezieht sich die Bezeichnung Sequoia Neck, da geht's auch um Eifersucht nach Noten, vielleicht bezieht sich die Bezeichnung Sequoia Neck auf das Saxophon, das in der Folge mehrfach gezeigt wird. Sequoia war mal ein bekannter Hersteller, Vermarkter von Saxophonen, wobei Alf vielleicht den charakteristischen Hals des Saxophons mit dem des jungen Mannes vergleicht. Allerdings gibt es im Amerikanischen wohl auch eine bestimmte Form des Halsausschnitts bei Pullovern und so weiter, die Sequoia Neck genannt wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Art Ausschnitt in den 80ern nicht modern war und oder nur von bestimmten Leuten, Nerds in Klammern, getragen wurde, worüber sich Alf dann lustig macht. Bin mir aber nicht sicher, ob der in der Folge getragene Pullover diese Art Halsausschnitt hat. Ja, das erklärt, weshalb ich beim Googlen und bei der Bildersuche bei Sequoia Neck einiges an T-Shirts und so weiter, also an Kleidung angezeigt bekommen habe. Das ist interessant. Ich glaube, das könnte tatsächlich sein. Also eins von beidem wird sicherlich gewesen sein. Entweder die Sache mit dem Stiernacken, also wo wir herausgearbeitet haben, ne, dass der Sequoia auch dieser dicke Baumstamm ist. Oder eben die Sache mit dem Halsausschnitt, das könnte auch sein. Das mit dem Saxophon finde ich interessant. Allerdings schreibt Alexandra hier, dass Sequoia ein bekannter Hersteller, Vermarkter von Saxophonen war. Und das würde ich ersetzen durch ist, weil mit dem habe ich tatsächlich heute Nachmittag telefoniert. Ich wollte es nämlich ganz genau wissen. Das ist nämlich tatsächlich ein deutscher Hersteller, der an der belgisch-deutschen Grenze sitzt und eben diese Saxophone herstellt. Und die hat das Sequoia getauft. Und ich habe ihn tatsächlich mal angerufen und gefragt, sag mal, warum heißen deine Saxophone eigentlich Sequoia? Und hat er gesagt, ja, dass er in Kalifornien da von diesen dicken Baumstämmen stand und die toll fand. Und es auch sehr, sehr schwierig ist, einen Markennamen zu finden, den es noch nicht gibt. Und dann kam er auf Sequoia. Sequoia ist ja auch, sei ja auch lustig, weil ja in diesem kurzen Wort alle Vokale vorkommen, die es gibt, sagte er. Und es ist wirklich eine kleine Firma. Er macht das mit einem italienischen Kompagnon zusammen. Die stellen diese Saxophone her, die offenbar einen gegenüber anderen Saxophonen ganz tollen Ton von sich geben. Und diese Art Saxophon hat er eben Sequoia getauft. Also ich weiß nicht, ob man hier bei Alf den Bezug zu einem deutschen Saxophonhersteller nehmen wollte. Und wie gesagt, er macht das wohl erst seit einigen, er macht das jetzt noch nicht so lange. Er macht das auf jeden Fall noch nicht seit den 80ern, wenn ich das richtig erinnere. Und deswegen schließe ich hier die Saxophone hier mal aus. Aber das wollte ich immer ganz genau wissen. Also da rufe ich auch mal beim Saxophonhersteller an.
Du kannst dich vorbereiten. Mich lässt diese Kleenex-Geschichte irgendwie nicht
los. Okay, danke, verdammt. Robin.
Danke, Robin. Aber vielleicht noch ein kurzer Fakt dazu. Hergestellt vom Papierhersteller Kimberly Clark aus Neenah, Wisconsin. Im Jahr 1924 begannen die Papiertaschentücher herzustellen. Bis dahin war es Usus, dass Taschentücher aus Stoff sind. Man kennt die ja heute noch. Hier ist auch noch ein interessanter Fakt, dass in Japan zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahrhunderten Papiertaschentücher verwendet wurden. Und der letzte Satz zu Kleenex, bevor das bei mir noch in einer Art Obsession endet. Im Jahr 1929 wurde diese Kleenex-Box, die wir ja alle kennen, die wurde tatsächlich patentiert. Spannend.
Ja.
Ich referiere über Papiertaschentücher. Danke, Robin. No offense. Er referiert über Papiertaschentücher. Oh. Weiter.
Bevor ja, ich mich wir waren ja noch bei Alexandra, die geschrieben hat.
Genau.
Brian erzählte in der neuen Harem Thunfisch-Folge von einer Verkleinerung seiner DVD-Blu-ray-Sammlung. Falls er Filme von Amicus, Hammer oder Universal Monster loswerden möchte, ich hebe zaghaft die Hand. Das gilt besonders auch für Filme, Importe und Special Editions mit Vincent Price. Bin ein Riesenfan. Ja, Brian, ich bring dich da zur Not mal mit Alexandra zusammen, ne, falls du da wirklich irgendwas losschlagen möchtest.
Ja, das muss ich leider verneinen. Zum einen muss ich zu meiner Schande gestehen, von den Hammer Studios habe ich tatsächlich nichts in meiner Sammlung. Und die Universal Monster Box, Alexandra, wenn du Fan bist, du wirst diese Box kennen. Das ist die in Sargform, wo die ganzen Klassiker, Frankenstein, der Wolfsmensch, der Unsichtbare, das Phantom der Oper, lalala und das Ganze. Das ist das Einzige, was ich aus dem Universal Monsterverse habe, sage ich mal. Und davon werde ich mich nicht trennen. Ich bitte da um Verständnis. Aber schön, ich gucke die Hammer Productions, die gucke ich tatsächlich auch mal sehr gern. Die laufen ja alle naselang hier auf, gut, wer Pay-TV sein eigenen, auf Sky Cinema Classic oder Warner TV, whatsoever. Aber auf physischen Medien habe ich da tatsächlich nichts. Aber ich könnte noch mal nachschauen, ob ich da was habe. Ich nehme das mal mit.
Okay. Steve aus dem Westerwald schreibt, dass sein Bruder ihm den Podcast empfohlen hat. Und wir hätten damit seinen Lieblingspodcast mit einem lauten Knall abgelöst, was ja Hoppla. Bei Alf die Regel ist, Zitat Ende. Er hört uns jetzt beim Bügeln, Spülen und Gassi gehen mit den Hunden. Er erzählt, dass er in seiner Kindheit nur ein paar Alf-Hörspielkassetten hatte, dann sich aber in der Ausbildung mehr und mehr über eBay zulegen konnte und dann kam besagter jüngerer Bruder und hat ohne Rücksprache Steves Sammlung auf eBay vertickt. Return to Sender könnte man das nennen.
Boah.
Mittlerweile konnte er wieder einen kompletten Satz ersteigern. 400 Euro hat er seinerzeit dafür hingelegt. Hui. Ein Schnapper, wenn man bedenkt, dass Kassette 43 gerne mal einen Hunni kosten kann. Und irgendwann hat er das Ganze auch digitalisiert komplett und so kann er Alf dann eines fernen Tages mal seinen Töchtern näher bringen. Und ich zitiere, und Grüße gehen auch an meinen Bruder Philipp, da die Wut 20 Jahre später verflogen ist. Hatten wir nicht vorher gerade einen Philipp?
Oh, der Kreis schließt sich.
So, der Simon schreibt uns mit ganz viel Lob und Gratulation zu unserem Podcast und ich zitiere, ich wünschte nur, ihr wärt auch auf nicht zentralisierten sozialen Medien aktiv. Da kann ich natürlich jetzt ergänzen, lieber Simon, nicht zentralisiertes soziales Medium bestellt, nicht zentralisiertes soziales Medium geliefert. Wir sind jetzt auch auf Mastodon, wer es möchte. Er schreibt weiter, PS, in Episode 2 am Ende schaut Trevor sein Baseballspiel zu Ende, denn man hört ihn tatsächlich im Englischen über Bases reden. I knew it, bases loaded. Und so, wie er sich aufführt, hat sein Team verloren. Ja, also geht's im Original tatsächlich um Baseball, wie du, glaube ich, gesagt hattest in der Folge, ne, Brian?
Ja, genau. Nicht ja. um Trevor Seeds, ein blödes Fußballspiel.
PPS schreibt er, in Episode 3, das mit den Ostfriesenwitzen, ist im Englischen It's right up there with seltzer bottles and whoopee cushions. No wonder Vaudeville is dead. Ja, das stimmt. Man kann es, glaube ich, in der DVD auch so lesen in den Untertiteln. Das war zu der Zeit, wo ich die Box noch nicht hatte. Und ja, stimmt, whoopee cushions sind Furzkissen und das mit den Seltzer Bottles, das ist so ein alter Gag. Vaudeville ist ja so Kabarett der USA so ein bisschen, ne? So Jahrhundertwende. So um 1900 hatte das seine Hochzeiten. Ja, und da haben sie sich ständig mit diesen Seltzer Bottles gegenseitig ins Gesicht gespritzt. Also da gibt's ja später auch noch Filme mit den drei Stooges, wo die das auch machen. Ich weiß nicht, ob du diese Seltzer Bottles schon mal gesehen hast. Das sind diese Siphonflaschen, wo man quasi, heute würde man ja Mineralwassersprudler dazu sagen, aber die haben damals noch anders funktioniert. Ne, das waren so Glaskaraffen oder manchmal waren die auch aus Metall. Und da war auch so eine Kartusche schon oben drin und ja, damit konnte man denn die Drinks zubereiten. Das war also so ein Barutensil. Und damit konnte man sich halt, wurde das halt sehr, sehr gerne bei Vaudeville oder auch in Filmen mal so als Wasserpistole zweckentfremdet. Ich weiß nicht, ob du da weißt, wovon ich rede.
Ich habe ein Bild in meinem Kopf, ja.
Goody, goody. Katja hat nochmal geschrieben, also jetzt die Tattoo-Katja, also die Tattoo-Katja unter unseren Katjanen. Da es bei der letzten E-Mail ja um Fotos ging, hätte ich noch ein Anliegen. Dich, also sie meint mich, dich kann man ja googeln und man hat somit ein Gesicht vor Augen beim Hören. Aber von Brian weiß man ja leider gar nichts. Könnt ihr nicht mal ein Bild von euch beiden auf eurer Instagram-Seite posten? Mich würde es total interessieren. Es sei denn, bei Brian handelt es sich um ein Pickelgesicht, bei dem auch keine Kamillentinktur mehr hilft. Und sie ergänzt, gut, dass ich weiß, dass er darüber lachen wird. Hoffentlich. Ja, Katja, ich würde sagen, wir machen da für dich und auch für alle anderen eine kleine Schnitzeljagd draus. In der ersten Folge hat Brian ja erwähnt, wie seine Band heißt. Und wenn man jetzt noch weiß, dass eines der Alben bzw. eine der EPs der Band Snow Cowboys heißt und die man ja auch bei entsprechenden Streamingdiensten finden kann, dann reicht hier quasi der Hinweis, dass auf diesem Foto Brian eine Decke um die Schultern hat. Übrigens, Brian, schöne Anleihen an Motorhead bei dem Cover. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Das war tatsächlich intended.
Passt ja auch stilistisch ein bisschen.
Stilistisch. Schlipp. Zwischendurch, ja. Stimmt.
Lena aus Augsburg schreibt uns, das ist übrigens eine Podcast-Kollegin, sie begrüßt uns in der Mail mit Hallo Sören und Lars. Ja, da hatte sie hinterher noch geschrieben, da hat wohl die Schwangerschaftsdemenz oder postschwangerliche Demenz bei ihr zugeschlagen. Nachdem die Lena mit dem Alffieber infiziert wurde, ist sie gefühlt den Rest ihrer Kindheit über Flohmärkte gezogen und hat nicht selten für eine deutsche Mark, eine Alf-Kassette ergattert. Bis heute hütet sie die Kassetten wie einen Schatz. Ich zitiere, es ist so schön zu sehen bzw. zu hören, dass es noch andere Bekloppte gibt, die jede Sequenz auswendig mitsprechen können und diesen Wahnsinnshumor teilen. Lena, ich find's auch schön, dass wir uns über diesen Podcast alle gefunden haben und uns hier fleißig Mails schreiben. Ich finde das auch toll. Sie schreibt weiter, es ist mir fast nicht möglich, ein einziges Lieblingszitat zu nennen. Ganz vorne dabei sind aber definitiv Willy aus Folge 1 und Toast, Dr. Warner aus dem Film. Tja, Brian, den kapierst du noch nicht. Toast, Dr. Warner.
Was bin ich denn heute die Zielscheibe von unseren Zuhörenden? Das ist doch, ja, könnte das als Affront sehen, aber tue ich nicht.
Das hat sie ja nicht wegen dir geschrieben, das habe ich jetzt ja bloß ergänzt, dass du den noch
kennst. Ach so, ja. Böser Lars.
Ja. Lena hat auch selbst einen Podcast, in dem sie ihre beiden Leidenschaften Kochen und Serien miteinander verbinden kann. Der Podcast heißt Murders and Burgers und zu finden ist der auf Spotify. Ich zitiere nochmal: Ich kenne zwar nahezu alle Folgen auswendig, habe aber bis heute die letzte noch nie gehört oder gesehen. Als Kind fand ich den Gedanken ganz furchtbar, dass es mit Alf irgendwann vorbei sein könnte. Deswegen habe ich mich dagegen immer gewehrt. Und irgendwie schaffe ich es als Erwachsene auch nicht. Meinem Mann habe ich mich diesbezüglich einmal anvertraut, woraufhin er nur staubtrocken meinte, hä, wieso, in der letzten Folge passiert doch gar nichts, weil die dachten, dass die noch eine Staffel machen. What? Ich glaube, meine Entrüstung und die daran angeschlossene atomare Ehekrise können nur wahre Fans nachempfinden. Danke, Lena.
Aber muss da der Lena ein bisschen beispringen. Das ist jetzt nicht auf Serien bezogen. Das ist bei meiner Frau beispielsweise so, wenn sie merkt, das Spiel, was sie aktuell auf der PlayStation spielt, das neigt sich storymäßig dem Ende zu und sie ist da so drin gepackt und dann lässt sie das liegen. Und es ist schon ein oder zweimal vorgekommen, wo ich dann sagte, ja, möchtest du nicht Spiel XYZ weiterspielen? Und sie sagte, nee, weil es ist bald vorbei und ich möchte nicht, dass es vorbei ist. Also ist mir jetzt nicht fremd.
Man möchte einfach nicht, dass etwas Schönes vorbeigeht.
Ja.
Ich habe mich schon manchmal ertappt bei Gesellschaftsspielen, wo ich vorne lag aus irgendeinem Grunde, dass ich weniger fies gespielt habe, damit dieses gemeinsame Spielerlebnis noch länger andauert.
Du bist ein fieser Spieler?
Absolut. Niemand mag mit Gesellschaftsspiele spielen. Du hast es Gott sei Dank nie getan. Nein, nein, nein. Oh. Also Monopoly ist ganz schlimm bei mir. Ja, das mag keiner mit mir spielen.
Okay, wow.
Es hat schon mal Verwerfungen gegeben.
Oh, Verwerfungen. Entrüstung. Wortlos aufstehen vom Tisch und den Raum verlassen.
Ja, ich verlasse Italien auf der Stelle. So, wer das Zitat erkennt, der kriegt von mir einen Keks. Und ja, das ist ein offizielles Gewinnspiel. So, Brian, genug der Hausmeisterei. Wir sind schon auf der Uhr ziemlich weit fortgeschritten, aber wir müssen ja heute noch eine Folge besprechen. Worum geht's denn heute?
Ja, dann legen wir los. Wir sprechen heute über Fröhliche Ferien, a.k.a. On the Road Again.
Ja.
Den Song müsste eigentlich jeder kennen. Das ist ein sehr populärer Country-Song von Willie Nelson.
Ja, ich hätte es auch gewusst. Na gut, okay.
Ach so, Verzeihung. Ich werde das demnächst dann verkürzen. Wie immer, die Ausstrahlungstermine. Erstausstrahlung in den USA am 8.12.1986. Die erste Ausstrahlung in Deutschland war am 23.02.1988. Und wir springen direkt ins Intro. Wir sehen Kate Dinge tun, was man so im Haus macht. Blümchen gießen. Und Willy sitzt auf der Couch. Und da geht's eigentlich schon los. Er sagt, das ist die Antwort. Ich habe die Antwort. Das ist die Antwort. Und Kate staubtrocken. Das ist schön. Was war denn die Frage? Fass das mal ein bisschen zusammen. Man muss ja nicht. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir nicht jeden Satz haarklein auseinandernehmen. Das einzig wichtig, also mit das Wichtigste an dieser Szene ist, dass Alf durch die Küchenreiche schaut. Er trägt eine Küchenschürze und fragt Kate, wo sie ihre Auflaufformen hat. Und Kate möchte natürlich wissen, warum er das denn wissen möchte, weil der Kater nicht in den Toaster passt. Nein, er möchte sich lediglich ein Sandwich mit Erdnussbutter machen und er möge doch bitte aufpassen, dass keine Haare in die Butter kommen. Keine Haare in die Butter, Vorschriften. Abgang Alf. Liebe Zuhörende, merkt euch zwei Dinge. Er möchte sich ein Sandwich machen und er fragt nach einer Auflaufform.
Ja, so. Echtes Deluxe-Sandwich offenbar. Bevor du weitermachst. Der heimliche Hauptdarsteller des Prologs ist für mich ein riesiger Farn, der auf dem Wohnzimmertisch steht. Warum?
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Mal drauf achten. Kate besprüht ihn mit Wasser, stellt ihn dann woanders hin und besprüht ihn wieder mit Wasser. Also wenn sie ihn quasi bloß zum Gießen auf den Esszimmertisch gestellt hat, warum begießt sie ihn denn woanders auch? Dann hätte sie ihn doch einfach nur dort begießen müssen. Also ich verstehe nicht, was dieser Farn auf dem Esszimmertisch mache. Das Einzige, was ich mir denken kann, ist, die haben die Szene natürlich wie so oft bei Alf mehrmals gedreht und die Blumenpötte haben fröhlich immer den Ort gewechselt und irgendwann kam sie durcheinander. Sie hat ja auch noch Text, aber das ist auf jeden Fall irgendwie komisch mit diesem Wanderfarn, der überall, wo er steht, gesprüht wird. Wanderfarn. Ja, wirklich. Ich kann mich an sowas immer festbeißen. Es tut mir leid.
Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Krass.
Aber jetzt haben wir unsere Hörer und Hörerinnen drauf gestupst. Jetzt werden die bestimmt am Anfang der Szene nochmal gucken. Wenn es sie so interessiert, wenn sie Grünzeug genauso interessant finden wie
ich werde da später direkt nochmal reinschauen. Ja, wie ich sagte, sie planen Urlaub. Stilö, denn die Antwort ist, die Frage ist, wohin fahren wir in die Ferien? Die Antwort ist San Diego. Und da kommt jetzt so ein Satz, da können wir schön auf die Metaebene gehen, beziehungsweise verschiedene Interpretationsansätze machen. Kate sagt, das ist schön, was machen wir mit Alf? Willis Antwort, der wird gar nicht gefragt. Da ergeben sich jetzt für mich zwei Interpretationsmöglichkeiten. Zum einen, Willy ist so überspannt, dass er so in diesem Urlaubstunnel ist, dass er gar nicht realisiert, was er da sagt. Oder er ist auch im Urlaubstunnel und Alf ist in diesem Moment für ihn ein Mitglied der Familie. Das natürlich mit in den Urlaub geht, also quasi eins seiner Kinder und die werden gar nicht gefragt.
Ja. Und ich finde beides gleichermaßen logisch irgendwie.
Ja, zwischendurch streckt Alf den Kopf nochmal durch die Durchreiche, fragt, wo Kate den Mixer hat. Da sind wir wieder bei Sandwich. Ich mache mir ein Sandwich. Wir hatten erst den Toaster, die Auflaufform und jetzt den Mixer. Derweil diskutieren Willy und Kate weiterhin die Ferien. Und da ist jetzt eine Sache, da musst du mir helfen, Lars. Ja. In der deutschen Übersetzung, ich muss jetzt schon lachen, wenn ich nur dran denke, sagt Willy, ich hab's 10-mal zurückgespult, aber ich bin der Meinung, er sagt, oh, sieh doch, Kate, Sascha Tränen spielt den Hamlet.
Ja, vollkommen richtig. Wir spulen einen Augenblick zurück. Willy plant im Prolog ja den Urlaub in San Diego und hebt quasi dessen Vorzüge auch hervor. Er spricht im Deutschen zum Beispiel von einem Aquarium.
Was Brian gefallen könnte.
Genau, klar, in den 80ern hat man den deutschen Zuschauern noch nicht zugetraut, SeaWorld zu kennen. Heutzutage wissen das die deutschen Globetrotter und der Rest kennt's aus dem Fernsehen. Der größte Klopper jedoch ist das, was du angesprochen hast. Willy erzählt Kate vom Shakespeare Festival in San Diego. Und im Englischen erzählt er, dass Bernie Coppell aus Love Boat den Hamlet spielt. Love Boat habe ich geliebt als Kind.
Love Boat, soon we'll be making another run.
Ja, und das ist auch eine Rolle, die Max Wright auch gut hätte spielen können, weil Coppell und Wright sehen sich recht ähnlich. Mal schaut euch mal den Wikipedia-Artikel an. Ja, und dann kommt tatsächlich im Deutschen stattdessen, weil wir haben ja auch eine Art Love Boat im deutschen Fernsehen gehabt und haben es leider immer noch. Sascha Tränen, du hast richtig gehört, Sascha Tränen aus dem Traumschiff spielt den Hamlet. Aus dem
Traumschiff, stimmt.
Und reden wir bitte in diesem Zusammenhang mal über Otto Waalke. Ich habe da nämlich eine steile These. Später bei irgendeiner Misswahl im Fernsehen, nicht in dieser Folge, in einer fernen Folge, sagt Alf, er sieht da Otto Waalke, nee, es ist Mrs. Bulgarien oder andersrum, irgend sowas in der Art. Und kann es sein, weil wir haben hier der Darsteller aus dem Traumschiff, heißt der eigentlich Sascha Hähn. Die Älteren und die Toten werden ihn kennen. Und Traumschiff war eine Produktion für das ZDF. Und Otto Waalkes hatte zu der Zeit in den 80ern zwar keine Shows mehr. Früher gab es ja auch sehr viele Otto-Specials im Fernsehen, ich glaube Ende 70er so. Aber er produzierte für das ZDF immer noch oder führte Regie bei Ronnys Popshow. Und kann es sein, dass man hier weder Sascha Hähn noch Otto Waalke in irgendeiner Weise vor den Kopf stoßen wollte, indem man einfach hier ihren Namen dann verfremdet?
Kann sein, hat vielleicht auch, gut, das könnte wieder so eine Geschichte sein, dass das hattest du ja mal erzählt, Lars, dass mal schnell hier was nachgesprochen werden muss oder man einfach spontan auf irgendwas kommt. Könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht auch Markenrechtsverletzungen, Lizenzverletzungen, da kommt, wenn da jetzt, wie heißt, Sascha Heen aus dem Traumschiff spielt den Hamlet, dann kommt plötzlich die ZDF-Produktionsfirma und das Management vom Sascha Heen daher und sagt, hallo, 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 hallo. Wir haben euch nicht erlaubt, diesen Namen zu, den Namen unseres Klienten bzw. Angestellten zu verwenden. Mhm. Das könnte ich mir sehr gut
vorstellen. Schlägt aber in die gleiche Kerbe wie das, was ich gesagt habe, dass, das, dass man die Herrschaften nicht verprellen wollte.
Ja, das ist eine sehr gute Erklärung. Aber ich muss
Sascha Tränen. Sascha Tränen.
Hilfe, Hilfe.
Aber diese ganze Szene ist gespickt mit tollen Zitaten, ne? Weil der Kater nicht in den Toaster passt. Hast du gesagt, ich soll aufpassen, dass Haare in die Erdnussbutter reinkommen oder das nicht? Und natürlich, das Fett brennt, das Fett brennt. Ist übrigens viel, viel lustiger im Deutschen als das englische Grease Fire, Grease Fire. Finde ich, das Fett brennt, das Fett brennt. Das ist für mich legendär.
Lass und doch die Vorhänge, lösch mich.
Ja.
Was mich zu der Frage bringt, und dann sind wir mit dem Intro auch schon durch. Ihr habt alle noch auf dem Schirm, dass er sich lediglich ein Sandwich machen wollte, ne? Das Fett brennt, das Fett brennt. Unglaublich.
Ist dir aufgefallen, dass, man müsste es ja fast pyrotechnisches Puppenspiel nennen, als Alf da auf die Durchreiche hämmert mit dem Handschuh, da kommen doch richtig Funken raus.
Ja,
das ist doch ein richtiger Special-Effekt. Ich dachte erst, ist das Staub? Nee, das sind Funken.
Das wurde mit Sicherheit kurz angekokelt, wahrscheinlich mit irgendeinem Spezialmaterial, dass die Puppe unten drunter nicht angesenkt wird und innen wahrscheinlich feuerfestes Material. Aber ja, das sind tatsächlich, das immer wieder beim Puppenspiel wird. Das Fett brennt.
Ja. Ja, und das ist der Prolog, ne?
Ja, bevor wir uns zu sehr in Gedanken verlieren, wie zur Hölle sich Alf Sandwiches macht, sind wir schon beim Akt 1. Wir sind beim Essen. Also nicht Lars und ich, sondern die Tanners sind beim Essen. Und Willi spricht
zunächst,
das Tischgebet.
Genau, ja, zunächst wird gebetet. Genau. Das ist natürlich etwas, was man in amerikanischen Serien sehr, sehr häufig sieht. Ne? Ich glaube, ja, in Deutschen nicht so. Das ist richtig so ein, da wo überall, keine Ahnung, wo jeder seine eigene Kirche hat gefühlt, da wird
genau
Praktisch auch noch ganz viel gebetet.
Genau, das ist auch nur ein kurzer Excerpt, sagt man das? Ein kurzer Ausschnitt. Ich wurde ja schon darauf hingewiesen, ich sollte weniger Anglizismen verwenden. Also nur ein kurzer Ausschnitt aus diesem Tischgebet. Wir danken dir natürlich für das Essen, das du uns beschert hast und dass du unsere Küche gerettet hast. Ja, und dann, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was Alf genau sagt. Irgendwie nur, gut, essen wir. Und dann kommt ein Satz, Lars.
Er ist endlich da.
Du als geistiger Vater. Ich bin ja nur der weirde Onkel, den jeder auf der Familienfeier meidet. Du als geistiger Vater unseres Podcasts, bitte sage, was für ein Satz als nächstes kommt.
Da sind Haare im Thunfisch. Also mir schmeckt's.
Ich spinne das direkt weiter, weil es passt so schön. Brian sagt, ich glaube so ziemlich direkt, warum kriege ich denn keine Haare? Und dann kommt der sehr furztrockene Satz von Kate. Sie sind ausgegangen.
Und die Überpointe kommt von Lynn und sagt, sie würde jetzt auch gerne ausgehen.
Ja. Wie kriegen sie denn dann den Bogen geschlagen zu den Ferien nochmal?
Weil Willy das Gespräch von den Haaren wegführen will zum Urlaub.
Warum reden wir nicht mehr über Haare?
Genau. Und dann kommt, du bist der Grund, warum wir zu Hause bleiben. Moi? Oui, Monsieur. Pourquoi? Weil du von draußen kommst. Wir lassen das Französisch, wir lassen es. No problemo.
Sagt er nicht vorher noch, eure Mutter und ich meine Kate und ich.
Ja, das sagt er auch noch. Aber ich wollte auf diesen Einschub raus, weil du von draußen kommst. Er sagt nicht, weil du ein Außerirdischer bist, war vielleicht für die Lippen zu lang, der Satz. Weil du von draußen kommst, ja, Sagt er tatsächlich.
Und im Englischen sagt er dann bestimmt, 'cause you're an alien.
Ja, würde ich fast drauf wetten.
Okay. Alf fühlt sich natürlich schlecht. Er kann ja auch sehr dramatisch sein, unser lieblingshaariger Außerirdischer. Es ist eine schier endlose Litanei, die er da loslässt.
Hat mich so ein bisschen erinnert an, ich fühle mich wie Schleim. Ich fühle mich wie schleimiges Gedärm. Ich fühle mich wie schleimiger Gedärmeabfall. So in so eine, ja, genau. In so eine Selbst, in so ein Selbsthass steigert sich an der
und Stelle. Und wie fühlst du dich? Zum Kotzen. Ja, wollen es ja nicht länger aufhalten. Auf jeden Fall erwähnt er während dieser Litanei auch, dass man ihn doch bitte in einen Zwinger sperren soll. Ja. Bis dann, Zuhörende, den Zwinger nicht vergessen. Ich finde das in der Folge sowieso sehr spannend. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Da sind Sachen, auf die sich dann später immer wieder, was heißt später, wenn so ein Akt, nenne ich es mal, vielleicht 5-6 Minuten geht, da wird immer wieder drauf referenziert. Da gibt's einige Running Gags. Da habe ich auch noch was für dich, falls es dir nicht aufgefallen ist.
Oh, ich bin gespannt.
Lynn bringt dann die Idee, sie könnten doch ein Wohnmobil mieten. Und Kate wirft trocken ein. Ich finde Anskedine, Kate in der Folge sowieso staubtrocken, muss ich sagen. Ja. Bevor wir die Idee mit dem Zwinger aufgeben, Kate. Und sie planen es durch, Wohnmobil und was gibt es Schöneres als Campen, Schweinefleisch mit Bohnen, aus einer Metallbüchse zu essen. Und redet und sie sind sich alle einig und Kate schiebt noch mal Trockenes, dann ist die Idee mit dem Zwinger also gestorben hinterher.
Verdammt, ja. Und Kate beginnt gleich mit der Liste. Und die Liste beginnt mit Schweinefleisch mit Bohnen, Anti-Wolf-Spray. Anti-Wolf-Spray. Wolf-Repellent. Es gibt, ja, Anti-Wolf-Spray, das ist vermutlich irgendeine Art von, keine Ahnung, Pfefferspray oder irgend so etwas, könnte ich mir vorstellen. So, oder wie man das auch gegen, keine Ahnung, gegen böswillige Hunde oder so einsetzen möchte, kann man das auch im Internet
vielleicht
kaufen.
Vielleicht auch so ein irgendein Pheromonduft, den hundeähnliche Tiere einfach nicht ausstehen können. Was auch immer. Genau, auch das so Anti-Wolf-Spray merken wir uns, ne?
Ja. Witzig finde ich an der Stelle, dass Kate sofort einen Schreibblock parat hat. Sie zieht den einfach aus der Brusttasche. Ihre Bluse hat eine Brusttasche und hat den gleich hier. Zack. Und wir machen eine Liste.
Denn Kate, das passt natürlich jetzt überhaupt nicht mehr in das Frauenbild der heutigen Zeit, aber Kate ist, nee, das ist Quatsch, was ich erzähle. Wir kennen ja Kate jetzt schon 10 Folgen lang. Kate ist immer vorbereitet.
Ja.
Kate hasst es, wenn sie unvorbereitet in eine Situation geht. Wir erinnern uns an Parasit mit Puderquaste. Willy, diese Überforderung, ne? Da sind Frauen, sie Schnittchen, Cappuccino, Streusel, ich bin nicht vorbereitet.
Ja.
Deswegen finde ich sehr schön.
Nichts dem Zufall überlassen. Ja, dann springen wir doch in die nächste Szene. Da sind wir nämlich schon im Wohnmobil auf der Fahrt. Es geht hier Schlag auf Schlag.
Ja, und dabei gibt es nicht mal so viele Akte in dieser Folge. Mhm. Die da sind, die haben sie in sich.
Familie Tanner singt 99 Bottles of Beer. Naja, eigentlich singen sie 1000 Bottles of Beer.
Ja.
Es ist so ein typisches Lied, was die Amis auf langen Busfahrten singen. Na, ich meine, was haben wir immer gesungen früher auf langen Busfahrten? Von den blauen Bergen kommen wir oder so. Ne? Das ist vielleicht das Äquivalent hierzulande.
Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn.
Spannenlanger Hansel, nudeldicke Dirn. Oh Gott.
Und es ist hier wieder. Ich muss es so sagen, es ist wieder Kate, die einen Sandpapier, Schmirgelpapier, trockenen, kurzen Gag raushaut. Denn das Lied ist fertig und sie singen es natürlich nochmal. Und Brian sagt, sing doch mit, Mami. Und sie sagt, ich habe den Text vergessen.
Ja. Anstatt einfach zu sagen, keine Lust gerade, ey, ich will bloß rauskommen.
Ja. Ja. Es ist wirklich schön. Und Alf packt alle Klischees aus, die man, also ich würde jetzt eher sagen, die man aus diesen amerikanischen Highschool-Screwball-Comedy-Filmen kennt.
Ja, der Highway Patrol, den nackten Hintern zeigen. Und da gerät doch auch irgendwann noch das Wohnmobil in Schlingern, weil Alf Willy ins Steuer greift, ne? Glaube ich.
Ja, ja, und Wettspucken ist auch noch. Ja. Und Kate sagt, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist ganz einfach. Hör sofort auf damit. Jetzt ist Schluss damit. Ja, und dann geht er zu Billy und er möchte natürlich auch mal fahren. Du kannst doch gar nicht fahren. Ey, ich bin durchs ganze Universum gedüst. Du bist in unserer Garage gedüst. Stell dich so an, gib mal her. Und dann schlingert das Wohnmobil. Dann ist dieser kurze Akt auch schon vorbei. Ich habe aber...
Gibt noch eine beinahe Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, ja.
Genau. Ich habe aber alle drei verschiedenen Unterakte, sage ich mal, habe ich bei mir unter Römisch 2 zusammengefasst, denn es überblendet, wir sind im Wohnmobil. Oh, ganz wichtig, das haben wir bei der Fahrt noch vergessen. Alf fragt Lynn, ob sie nicht mit ihm wettspucken möchte und sie sagt, nein, ich werde lieber einen Brief an meinen Freund schreiben. Mhm. Merkt euch den Freund nochmal kurz.
Ja.
Denn jetzt sehen wir Szene Überblende. Es ist im Wohnmobil. Es
regnet in Strömen. Parkposition erreicht und es regnet.
Genau. Es regnet in Strömen und Lynns Stimme, also ihre Gedankenstimme, schreibt den Brief, lieber Lash. Da haben wir ihn wieder.
Da ist er wieder.
Da scheint diese Liaison. Oh Gott, wie kann man das denn so dämlich aussprechen wie ich? Liaison.
Liaison.
Ist ja fast wie Liaison. Egal. Also Lynn und Lash scheinen dann doch etwas länger zusammen gewesen zu sein. Oder aber, es ist, wie du immer sagst, lieber Lars, dass die Reihenfolge, wie die Folgen in Deutschland ausgestrahlt wurden, nicht wirklich chronologisch sind. Dass da ein bisschen was getauscht wurde.
Ja, das sieht man ja allein schon an so Folgen wie Bühne frei für Spargelspitzen. Da kommen wir ja noch zu. Aber eben auch so etwas wie die Weihnachtsfolge, die wir ja in der nächsten Folge besprechen werden, die kam ja auch zur Unzeit und deswegen ist sie später ausgestrahlt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und natürlich ist so gerne in Reihenfolge mal auch durcheinander, aber es kann auch im amerikanischen Original gewesen sein, dass man die Drehbücher durcheinander geworfen hat und sich irgendwann später auf eine Reihenfolge der Episoden dann geeinigt hat, die nichts mehr mit der Entstehungsreihenfolge der Drehbücher zu tun hat oder die eben parallel geschrieben wurden. Also dann kann es halt immer passieren, dass dann man plötzlich so eine On-Off-Beziehung mit einem Freund führt oder eben ein anderer Freund da von links reingrätscht, ne? Also in dem Fall Scott. Also ich glaube, sowas passiert ganz, ganz schnell.
Ich glaube auch heute gelesen zu haben, dass die nächste Folge, ich sag das einfach in der nächsten Folge, das passt jetzt hier nicht her.
Sehr gut.
Das wäre Quatsch. Ich mache hier Cross-Episode-Talking.
Focus.
Lieber Lash, ich möchte den Brief nicht ganz so zitieren, aber genau. Lynn schließt ab mit, bitte hol mich. Nein, es ist ein Albtraum. Bitte hol mich hier raus. Ja, und die Tanners diskutieren, was sie machen möchten. Willy ist ein bisschen der Motivator. Man könnte ja was spielen, sie möchten das nicht spielen, sie könnten ja Scrabble spielen. Nein, Alf hat alle Vokale gegessen, wenn ich mich langweile, esse ich Vokale.
Sehr gut.
Und jetzt kommt was Kurzes, da gehe ich grundsätzlich ja immer kaputt. Das ist auch ein Kandidat für meine Szene der Folge. Die Tanners möchten wandern gehen, denn im Regen macht es ja Spaß. Alf sagt auch sowas wie, ja, schön für euch, ich bestehe zu 80% aus Haaren. Und sie ziehen sich an und machen diese Wohnmobiltür auf. In dem Moment geht ein Blitz und ein Donner los und sie gehen wieder rein, Tür zu und Alf steht da und sagt, willkommen daheim.
Klassiker, sehr gut.
Nur dann eskaliert die Situation ein bisschen, ne Lars?
Vielleicht noch kurz zu den Gesellschaftsspielen. Ist natürlich klar, dass man im amerikanischen Original Mensch ärgere dich nicht kennt, weil das ist ja was typisch Deutsches. Im Englischen wird hier Chinese Checkers vorgeschlagen. Chinese Checkers ist...
Das ist Dame, oder?
Nee, das ist tatsächlich Halma. Das ist mit diesem sternförmigen Spielbrett.
Ja, ja. Das heißt Chinese Checkers. Cool.
Ich dachte auch erst, das wäre, keine Ahnung, irgendwas in Richtung Dame oder so. Oder Mühle vielleicht, keine Ahnung. Nee.
Ja, ja.
Es ist Sternhalma. Und ja, genau, Scrabble, Charade. Und dann spielt Willy ja am Ende alleine noch Rutschbahn und Leiter. Das ist natürlich im Englischen, das sieht man auch sehr, sehr schön auf dem Karton. Chutes and Ladders.
Mhm.
Ja, genau. Ziemlich witzlos, das gegen sich selbst zu spielen.
Da kommen wir aber auch gleich nochmal drauf. Da sind wir wieder bei, das hatte ich vorhin vergessen, in der Anfangsszene. Hier sind wieder, ich glaube mich zu erinnern, dass das auch schon in der einen oder anderen Folge, wenn nicht sogar, dass das ein eins der Markenzeichen dieser Serie ist. Ich nenne das gern Paralleldialog. Also, wie jetzt hier in der Folge am Anfang, Willy sagt was über den Urlaub, Kate sagt, was machen wir mit Alf, Willy sagt wieder, also, sie führen eigentlich keinen Dialog, sie führen parallel einen Dialog quasi mit sich selbst. Ist das verständlich?
Ja.
Das ist das aneinander vorbeireden oder dem anderen nicht zuhören. Das wird hier auch gleich nochmal kommen. Ja, wie gesagt, die Luft wird etwas rauer. Natürlich auch begünstigt, dass der Außerirdische dann natürlich auch schön mit reinhakt. Wie wär's, wir fahren nach San Diego? Nein, das ist nicht verhandelbar. Ruf die Zeitung an, die Demokratie ist tot. Und er sagt auch so Sachen wie, du hast uns doch hier angeschwemmt. Und Lynn sagt auch irgendwie, wie gesagt, es ist wirklich so viel, aber wir wollen ja auch nicht zu viel spoilern. Es kommt ein Halbsatz und dann sagt Lynn, das war bevor wir hier geankert haben. Ja. Schlussendlich rastet Willy aus, er wird sehr laut in Richtung Alf und da muss ich das Puppenspiel kurz loben. Ist dir aufgefallen, wie die Puppe so langsam immer so ein bisschen zurückgeht und auch wieder die Nase so ein bisschen einzieht?
Ja.
Und sie ständig zu beschweren! Ja, schlussendlich reicht es Alf, denn Willy sagt, wenn du gehen willst, dann geh. Und er sagt, gut, ich gehe. Der kleine Brian natürlich, nein Alf, wir wollen nicht, dass du gehst. Tut mir leid, Brian. Auch ich habe meinen Stolz. Und dann auch wie die Puppe kurz die Nase in Richtung, in die Höhe reckt. Ich gehe. Er macht die Tür auf. Es blitzt und donnert. Die Puppe schaut hoch. Ich gehe und werde sterben. Und damit ist
and
dieser...
And here come the melodramatics.
Sagt er? Auf Englisch?
Nein.
Ach so.
Sage ich.
Ach so. Ich gehe und werde sterben. Wenn du zu diesem kurzen, ich wollte schon wieder Snip sagen, aber dann kriege ich wieder von einem unserer Zuhörenden Ärger, ich soll doch nicht so viel Anglizismen verwenden. Möchtest du zu diesem kurzen Abschnitt, ich nenne es gern Akt 2, Absatz 2 noch was sagen oder springen wir zu Akt 2, Absatz 3?
Nee, können wir gerne, das ist dann die dritte Wohnmobilszene, da ist ja ein kurzer Schritt, genau. Nachdem Alf rausgeht und dann kommt das, was ich gesagt habe, dass Willy genau. Dagegen sich selber Shoots and Ladders spielt.
Genau, und da haben wir auch wieder so einen Paralleldialog, die Kinder und Kate machen sich Sorgen und Willy spielt mit sich selbst, schon wieder die Rutsche, kein guter Tag. Dieses ganz kurze, der hat ein bisschen gedauert, aber du musst dich auch lachen. Ist das Alf da draußen? Nein, Brian, das ist ein alter Baumstumpf. Und wieder mal haut Kate einen raus. Ja. Und schlussendlich fasst sich Willy dann doch ein Herz. Denn was ich in der Szene ganz spannend finde, ich meine, dass die Kinder Alf lieben und ihn als Familienmitglied ansehen, das ist klar. Aber in dieser Szene schlägt sich Kate auch auf die Seite der Kinder. Denn Willy sagt ja, ihr hättet genauso gehandelt. Lynn sagt, ich nicht. Brian sagt, ich nicht. Und Kate sagt, ich nicht. Und wir wissen alle, wie kritisch eigentlich Kate Alf gegenüber ist.
Naja, da sie wollte ihn gerne in den Zwinger sperren, ne? Also von daher.
Ja, das ist so, da gibt's auch wieder verschiedene Interpretationsansätze. Kate ist eine Löwenmama und in dem Moment ist es halt so ein Familienmitglied, was Alf tief in ihr drin für sie wahrscheinlich auch ist, ist in der Wildnis, er ist allein, er ist vielleicht in Gefahr und sie macht sich Sorgen. Ja. Das würde ich so für mich mitnehmen.
Da kann man für den Moment die Hassliebe mal beiseite legen, wenn in so einer Extremsituation, da hast du recht, ja.
Vollkommen korrekt. Und der heroische Wilhelm zieht sich natürlich an und schickt sich an, den Außerirdischen zu finden. Aber was soll er nicht vergessen?
Das Anti-Wolf-Spray.
Vollkommen richtig. Ja, es ist wie gesagt ein sehr kurzer Ausschnitt, aber sagt für mich auch sehr viel. drüber aus, was Alf den Tenners bedeutet. Und jetzt wechseln wir wirklich den Akt. Und zwar Akt 3. Und der hat tatsächlich bei mir keine Unterpunkte, weswegen ich auch für diese Folge mir erschreckend wenig Notizen gemacht habe. Aber es ist halt so, es sind ziemlich wenige Schauplätze. Alf findet eine Blockhütte im Wald. Und da, als er durch die Tür geht, sehen wir mal wieder was, mein lieber Lars?
Wir sehen einen Schnitt zwischen Handpuppe und Ganzkörperkostüm Alf, der hier mal meiner Meinung nach gar nicht klappt. Weil der Kopf der Handpuppe weit über den Türknauf ragt, während Ganzkörperkostüm Alfs Kopf mit Ach und Krach auf einer Höhe mit dem Türknauf ist. Also für mich klappt das an dieser Stelle zumindest überhaupt nicht. Finde ich ganz furchtbar.
Ich danke dir für die Erleuchtung. Ich wusste bis jetzt nicht, was es ist, aber irgendwas hat mich bei diesem Schnitt gestört. Danke, das war's.
Aber natürlich holt man mich sofort wieder ab mit, wenn er erstmal drin ist, ne? Ich komm jetzt rein. Ich bin jetzt drin. Ich guck in eure Kommode rein. Und Tommy das, Pieper macht das wunderbar.
Ja.
Wunderbar. Und aber jetzt zur Ehrenrettung von Michou nochmal, weil ich ihn jetzt gerade gedisst habe. Oder diesen Aufbau gedisst habe.
Na, da kann der er Augenblick, ja nichts dafür.
Genau. Der Augenblick, als Alf unter das Bett huscht, der kommt gut. Man hat Michou selten so schnell übers Set huschen sehen. Also das ist richtig, richtig gut. Das ist wirklich eine fließende Bewegung und zack ist er unterm Bett. Voll gut.
Ja. Da ist noch eine Sache, die finde ich in der englischen Synchro sehr, sehr gut. Da muss ich für
Paul Fusco. Hast du wieder englische Synchro geguckt?
Die Lanze brechen. Nee. Das weiß ich tatsächlich auswendig, als ich diese Folge vor Jahren, ich mache mal kurz einen Exkurs für die Zuhörenden. Ich glaube, ich habe vor über 15 Jahren zum ersten Mal alle Folgen auf Englisch geschaut. Und das ist wirklich hängen geblieben. Er sagt nämlich, ne, ich schaue in eure Regale? Nein.
Kommode.
Ich schaue in eure Kommode. Englisches Original ist, I'm looking into your cabinets. Und dann, als er das Messer rausholt, yikes. Großartig. Werde nie vergessen. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der darüber lacht, aber.
Kann das sein, dass da an der Stelle, wo er das Messer rausholt, oder es ist so ein kleines Hackebeil oder so, ne? Sowas
in der Art.
Kann das sein, dass da im Deutschen ein Soundeffekt kommt, der im Englischen fehlt? Mir war so irgendwie, dass da was fehlte an der Stelle.
Ja, weil auf Englisch sagt Alf Yikes und auf Deutsch ist es so ein Ich. Okay. Was Tommy Pieper aber ausspricht.
Nochmal gucken. Okay.
Und dann, Alf hört Geräusche. Lars, der liebe Lars, hat es schon angesprochen. Alf versteckt sich blitzschnell unter dem Bett und dann treten, wie ich sagen muss, diese zwei Dudes sind in meiner Top 3 der Nebendarsteller aller vorhandenen Folgen und Staffeln, muss ich wirklich sagen. Großartig.
Sam und Artie.
Jawohl.
Das ist jetzt auch eigentlich meine Lieblingsszene, nämlich wo Sam sagt, das glaube ich, jetzt weiß ich, das ist ein Ameisenbär und es ist verboten, sie zu schießen. Und daraufhin erlegt Alf eine imaginäre Ameise, steckt sie sich in den Mund und zeigt auf sich selbst, so nach dem Motto, ich bin Ameisenbär. Was redest du denn da? Natürlich darf man Ameisenbären schießen. Und in dem Moment spuckt Alf die imaginäre Ameise wieder aus. So.
Ja, das ist echt gut, stimmt.
Nein!
Der Running Gag in dieser Szene, also Artie, der etwas größere mit dem Bart, ist scheinbar der Intelligente und Sam ist so ein bisschen semi-begabt.
Ja.
Sagen wir es mal so. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, der Running Gag in dieser Sequenz ist grundsätzlich einer
das
von
leere
beiden
Bücherregal.
Sagt immer, lies nach. Ja. Und dann schaut immer derjenige, der angesprochen wird, auf das leere Bücherregal. Es ist, wie gesagt, schaut euch an.
Und da Alf macht so das auch noch. Das ist
ja. Man beschließt, man beschließt, zwischendurch kommt nochmal ein Schnitt auf Willy, der Alf sucht. Und die beiden, es sind offensichtlich Jäger, ich würde sie jetzt nicht Wilderer nennen, es sind Jäger in den USA um die Zeit, jagen, ist in Ordnung. Und Sam darf offensichtlich nicht schlachten, weil er grundsätzlich immer die besten Fleischstücke wegschneidet. Ich hol die Kettensäge und du machst schon mal den Salat.
Ich hol die Kettensäge, du machst schon mal den Salat.
Ja. Und dann sieht Sam und Alf allein. Du hörst
dieses Alf-Zitat und weißt sofort, aus welcher Folge es ist.
Ja,
es ist genau. Vollkommen klar.
Ja. Ja. Oh Mann. Jetzt ist mir nämlich aber gerade auch was eingefallen. Liebe Zuhörende, ihr müsst wissen, ich lese als mein Cheat-Sheet, also meine, da sind sie wieder, die Anglizismen. Ich lese zwischendurch die Notizen, mein Spickzettel, genau. Ich lese zwischendurch mein Spickzettel und denke mir, in welchem Kontext habe ich mir das jetzt aufgeschrieben? Aber jetzt weiß ich es wieder, denn Arti ist weg und Alf, denn Alf ist ja nicht doof. Alf ist ein Tollpatsch, Alf zieht das Chaos an, Alf ist ein Anarchist, aber er ist nicht doof. Denn er spricht Sam, den er offensichtlich als schwaches Glied der beiden ausgemacht hat, er spricht ihn an.
Sehr gut.
Ich bin ein Zauberwesen, kann dir drei Wünsche erfüllen. Du bist kein Zauberwesen, du bist ein gewöhnlicher sprechender Ameisenbär. Es ist unglaublich. Und dann kommt ja Arti noch zurück und Sam erzählt ihm, es ist ein sprechender Ameisenbär. Da kommt auch wieder dieses Lies nach. Ach Gott, du bist kein Zauberwesen aus dem Märchen. Du bist ein gewöhnlicher sprechender Ameisenbär.
Ich liebe auch diese Sequenz. Hör nicht auf ihn, er ist gerissen. Er kommt bestimmt aus der Stadt. Und Arti sagt dann, du musst mal zum Arzt.
Ja, genau.
Und das ist härter und auch ein bisschen saftiger im englischen Original. Da sagt er nämlich, we've got to get you, woman.
Oh. Ui.
Heieieiei.
Okay.
Aber er ist gerissen. Er kommt bestimmt aus der Stadt.
Stimmt.
Das nicht.
Da habe ich gestern beim Vorschauen, bei der Vorbereitung, ich habe so lachen müssen, dass ich vergessen habe, mich aufzunotieren. Aber jetzt kommt der Höhepunkt. Nicht der Folge, denn der kommt meiner Meinung nach noch mit dem abschließenden Gag im Epilog.
Der Retter naht.
Silvia, dein Retter naht. Gib mir doch jetzt solche Vorlagen. Auf jeden Fall, nachdem Arti und Sam das Für und Wider des sprechenden Ameisenbärs diskutiert haben, erscheint Willy. Und haben Sie vielleicht etwas gesehen, das Ihnen ungewöhnlich? Alf rennt sofort raus, klammert sich an Willys Bein. Oh, Alf, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Es tut mir so leid, was ich Ich erwarte natürlich nicht, dass er antwortet.
Ja, ich erwarte nicht.
Ich erwarte nicht, dass er antwortet und Sam sagt, also ich schon.
Und dann löst Willy Alf noch aus. Also so ganz ohne was auf den Tisch zu legen, kriegt der Alf da nicht aus der Hütte.
Genau.
Die Diskussion ist auch interessant. Ne? Da kommt dann, Besitz geht zu 9/10 vor Eigentum. Das stimmt, und er gehört zur Hälfte uns.
Ja. Das hingegen habe ich mir aufgeschrieben.
Oh und ja. Das ist eine sehr seltsame Stelle, die man meines Erachtens aber so gelassen hat, damit der Gag, er gehört zur Hälfte uns, überhaupt funktioniert. Das Originalzitat ist nämlich, Possession is 9/10 of the law. Also Besitz ist 9/10 des Gesetzes. Soll also heißen, dass der Besitz einer Sache ein starkes Indiz dafür ist, dass man auch der Eigentümer ist. Gibt ja einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Und im Deutschen nennt man das Rechtsschein aus Besitz. Und ist im Paragraph 1006 Absatz 1 BGB geregelt.
Jetzt gibt's hier noch Rechtskunde. Sehr schön.
Und das noch von einem juristischen Laien. Das habe ich mir natürlich angelesen.
Ach. Und was ich schön finde, auch, da sind wir wieder beim Puppenspiel, als Sam dann sagt, er gehört zur Hälfte uns, klopft Alf sichtlich verzweifelt auf Willis Bein. habe ich schon den großzügigen Finderlohn in Höhe von $50 erwähnt? Sam, 50 für jeden. Nein, nein, ich bin doch kein Idiot. 50 für beide. Ah, gut, danke. Ich wollte nur.
Ein Wunder, dass die beiden sprechen können.
Wie dem auch sei, Willy löst Alf aus. Was sagt er noch, als sie rausgehen? Ich frage mich, wer hier die Mistviecher sind.
Nee, ich dachte tatsächlich, dass mit dem sprechen können.
Ach so.
Ein Wunder, dass die beiden Mistviecher sprechen können oder so.
Ja, genau. Was war das? Ey, ich sagte, los, komm, du Mistvieh. Das ist auch schön. Das möchte ich nur noch erwähnen, weil ich jetzt auch, wenn Willy da steht und sagt, es ist schön, dass sie ihn gefunden haben, meinen. Und die Puppe winkt mit der Hand. Ameisenbär.
Ja, und dann sind wir schon im Wald auf dem Rückweg zum Wohnmobil. Alf klammert sich an Willys Bein und Willy kommt deswegen auch nur schleppend voran. Aber hier an der Stelle klappt der Übergang zwischen Handpuppe und Michou im Kostüm richtig gut. Also wenn ich mich gerade eben beschwert habe, hier funktioniert es super.
Das ist richtig. Und natürlich, was heißt natürlich? Sie stoppen, weil es halt sehr anstrengend ist, einen Außerirdischen am rechten Bein hängen zu haben und dann durch die Wildnis zu laufen. Sie diskutieren über den Weg und sind natürlich geteilter Meinung. Und Willy sagt, irgendwann, weißt du was, wir gehen diesen Weg. Ach, wieso diesen? Dann kommen wir zurück zu der Hütte. Ich liefere dich dort ab und krieg meine $50 wieder. Nein, Willy, du hast recht. Das ist der Weg. Gut, dann gehen wir weiter. Und dann kommt auch alles an Bord und er klammert sich wieder an sein Bein. Es ist
alles an Bord.
Alles an Bord. Meine Güte. Aber, Lars, ich weiß ja, du hast ein sehr großes Steckenpferd.
Oh.
Machen wir es jetzt?
Wir machen
oder machen wir es nach dem Epilog?
Wir machen das jetzt, aber dann brauchen wir natürlich den Jingle, ne?
Haben wir einen?
So, die Gaststars.
Wundervoll.
Ja, das ist richtig in die Löffel gehupt. Mickey Jones als Artie. IMDb nennt als seine Großtaten unter anderem Total Recall. Und
daher kenne ich ihn auch tatsächlich.
Die schrillen Vier auf Achse aus der National Lampoon-Reihe mit Chevy Chase. Für mich ist seine Vita aber eher eine Reise durch meine TV-Kindheit und Jugend. Also das der unglaubliche Hulk, die außerirdischen Besucher kommen,
Jay
Hooker,
natürlich.
Das A-Team, California Clan, Baywatch, eine starke Familie und. Sitcom-Kenner kennen Mickey Jones selbstverständlich aus Hör mal, wer da hämmert. Dort spielte er Pete Bilker, einen der Bauarbeiter von K&B Construction.
Stimmt.
Übrigens ist Alf für Mickey Jones nicht der einzige Einsatz neben einer Puppe gewesen. Er trat nämlich auch in einer Folge der Serie Madam's Place auf, die ich nur deswegen erwähne, weil ich die tierisch witzig finde. Und das kommt nicht von ungefähr, schließlich zeichnete sich Rainer Brandt für die deutsche Synchro verantwortlich. Und Ingrid van Bergen sprach die Madam, sprach die Puppe. Das ist großartig. Ach, hab das in den 90ern irgendwann mal gesehen und fand das großartig. Gab aber auch nur eine Staffel, aber die war ellenlang. Ja, und dann haben wir noch Sam Whipple als Sam. Sam Whipple spielte unter anderem eine Nebenrolle in The Rock, Fels der Entscheidung. Und eine größere Rolle in der Serie Seven Days, das Tor zur Zeit. Außerdem immer wieder kleinere Gastauftritte in TV-Serien, gerne auch Sitcoms. Ich möchte da Bagdad Café nennen, dieses Sitcom von Whoopi Goldberg. Familienbande, die Michael J. Fox bekannt gemacht hat. Newhart, Hör mal, wer da hämmert. Last but not least, und das wird dich jetzt freuen, Brian, spielte Sam Whipple eine Rolle in Keiner Haut wie Don Camillo.
Ach du lieber Himmel, den habe ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf dem Schirm.
Aber es
Keiner Haut wie Don Camillo.
Terence Hill als Don Camillo und dann Mr. Hobbs aus Der kleine Lord als sein Gegenspieler Peppone. Also ich kann ihn immer wieder gucken.
Schreibe ich mir auf, müsste ich mal wieder schauen. Oder wir schauen ihn mal wieder zusammen.
Ja,
sehr, nee, sehr Moment, gerne. Stopp. Nicht wir schauen ihn mal wieder zusammen. Wir schauen ihn zusammen, dass wir mal wieder was zusammenschauen. So.
Ich kam gerade nicht hinterher. Aber lass uns doch einfach zurück ins Wohnzimmer der Tenners gleiten.
Wir gleiten.
Alf bedient den Diaprojektor und erklärt Lucky, er nennt ihn in dieser Szene den Lackmeister im Englischen, was man auf den Dias sehen kann, nämlich größtenteils Regen. Sehr schön die Pointe von Lynn. Oh, das Bild vom Regen habe ich geschossen. Das ja, das ist toll. Also Alf bezeichnet die Behausung unserer zwei Hillbillies als bluttriefende dunkle Hütte im Deutschen. Im Englischen sagt er das so, als wäre das der Titel eines Horrorfilms. The Cabin That Dripped Blood. Klingelt da was, Brian? The Cabin Dripped Blood?
Nee.
The House That Dripped Blood von 1970, auf Deutsch Totentanz der Vampire. Und es haben mitgespielt Peter Cushing und Christopher Lee. Das ist so ein Episodenfilm, glaube ich. Und weniger bekannt ist The Dorm That Dripped Blood von 1982, heißt auf Deutsch Todesträume. Nee, Todestrauma, genau, hieß das im Deutschen. Regie führte unter anderem Stephen Carpenter, der sich später noch die TV-Serie Grimm ausdachte.
Ah.
Fand ich ganz interessant. Ja, The Cabin That Dripped Blood. Also ich glaube, das ist eindeutig eine Anspielung an The House That Dripped Blood, nicht unbedingt an The Dorm.
Den habe ich aber, glaube ich, sogar gesehen. Was war der deutsche Titel nochmal
von The House That Dripped Blood?
Totentanz der Vampire. Muss Minimum 30 Jahre her sein. Ich hatte da so in meinen Teenagerjahren hatte ich mal so eine Hammer Studios 70er, 80er Klassik Monster-Horror-Ding-Dong-Filme. Ja, kann gut sein, dass ich den gesehen habe.
Eines meiner Lieblingszitate kommt übrigens in dieser Szene vor.
Ich bin gespannt. Vielleicht ist es dasselbe wie meins.
Alf rusht durch die Dias und irgendwann sagt er, hier küsse ich den Boden des Wohnmobils und hier küsse ich Willy. Aber ich muss ehrlich sagen, der Fußboden hat leidenschaftlicher reagiert. Ist es das auch bei dir?
Es steht hier schwarz auf weiß, schwarze Buchstaben, weißer Hintergrund. Hier küsse ich den Boden des Wohnmobils. Hier küsse ich Willi, aber der Fußboden hat leidenschaftlich erlebt.
Und es ist im Deutschen auch fast besser als im Englischen. Im Englischen geht es, glaube ich, da einfach nur um die Response, die er vom Fußboden kriegt. Also ich finde das hier mit dem hat leidenschaftlicher reagiert. Das finde ich echt Bombe. Bombe übersetzt.
Ja, stimmt. Ja, und dann sind wir auch schon durch mit Oha. Fröhliche Ferien, a.k.a. On the Road Again. Fröhliche Ferien, On the Road Again. Das war ein nicht beabsichtigter Reim.
Sehr gut. Falls euch da draußen auch noch was aufgefallen ist, natürlich wie immer podcast@hare-im-thunfisch.de. Ebenso, wenn wir gerade Käse oder Quark erzählt haben und ihr uns korrigieren möchtet. Und das möchten wir unbedingt auch, dass ihr uns korrigiert. Ja, aber du hast recht, Brian. Lieblingsgag, Lieblingsszene kommt noch.
Diese Rubrik fehlt noch. Möchtest du diesmal anfangen?
Ja, klar. Also meine Lieblingsszene, das war aber vorauszusehen. Jetzt weiß ich, das ist ein Ameisenbär und es ist verboten, sie zu schießen. Ne? Und dann Alf, imaginäre Ameise, zack, in den Mund gesteckt, mit dem Finger drauf gezeigt. Guck mal, ich bin ein Ameisenbär. Das ist eindeutig meine Lieblingsszene. Und mein Lieblingszitat kam noch gar nicht zur Sprache. Da müssen wir nämlich nochmal ins verregnete Wohnmobil schalten.
Oh
da
ja,
nämlich an der Stelle, wo Lynn sagt, als man vorschlägt, Charade zu spielen, sagt sie,
ja.
Nein. Ich fühle mich dabei immer so beobachtet.
Stimmt.
Oh, Lynn hat verdammt gute Sätze hier in dieser Folge. Einmal das, hol mich hier raus. Ich fühle mich immer so beobachtet.
Im Ankern.
Ich würde jetzt auch gern ausgehen. Und ja. Also es reißt nicht ab bei Lynn. Wirklich toll. Als wenn sie gesagt hat, boah, ich hätte auch gern mal ein paar richtig gute Sätze hier in dem Skript. Und sie hat sie bekommen.
Ja, okay, das stimmt. Ich hatte das mehr oder minder unbeabsichtigt unter den Tisch fallen lassen. Aber ja, das ist richtig. Ein paar sehr gute Sätze. Noch das mit dem, seit wir hier geankert haben. Ja. Ja, gut, dann mache ich mal weiter. Lieblingsszene. Ja. Lieblingsszene eigentlich komplett das, als Willy in die Blockhütte kommt. Und diese Diskussion und auch, ich muss, mein Lieblingsgag ist und bleibt. Besitz geht zu 9/10 für Eigentum. Das stimmt, er gehört zur Hälfte uns. Es ist einfach so gut. Und ich nehme noch ein zweites, ich mache jetzt einfach mal einen Bonus, ist er egal. Nein, du bist kein Zauberwesen aus dem Märchen, du bist ein gewöhnlicher sprechender Ameisenbär. Oh boy.
Ja, aber es ist wirklich gespickt, ne? Ich sag nur, hast du gesagt, ich soll aufpassen, dass Haare in die Erdnussbutter reinkommen oder das nicht?
Ja.
Das ist wie auch großartig.
Auflaufform, Mixer, das Fett brennt.
Das Fett brennt.
Lass doch die Vorhänge, löscht mich. Es ist schön.
Oh. Brian, ich würde sagen, besser wird's jetzt nicht mehr. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht, auch diese Folge nochmal komplett neu zu entdecken. Die fiel bei mir immer so ein bisschen hinten über und ich hatte sie nicht komplett im Gedächtnis, vermutlich auch deswegen, weil ich sie nicht auf Hörspielkassette hatte. Deswegen gab es für mich gerade beim Rewatch ganz, ganz viel zu entdecken und ich finde das schön, dass wir das zusammen gemacht haben.
Es ist mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Die war mir tatsächlich sehr präsent, aufgrund einfach dieses Zitats im englischen O-Ton, looking into your cabinets. Yikes. Sehr schön, sehr schön.
Ich komme rein, ich bin jetzt drin, ich gucke in eure Kommode rein.
Was zu knabbern.
Stimmt. Richtig, Oreos. Ja, ich glaube, ich hole mir jetzt auch einen Keks und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Brian, weil da reden wir natürlich über etwas, was so richtig in die Jahreszeit reinpasst jetzt. Weil wenn die Folge dann ausgestrahlt wird, wir bestimmt schon Ostern hinter uns haben. Nämlich, wir reden über Weihnachten, weil dann gehen wir ja auch wieder straight drauf zu. Siehst du, jetzt aber auch einen Anglizismus eingebaut. Sehr schön.
Das wird deinen gewissen Zuhörenden sehr freuen.
Ihr Lieben da draußen, danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Wir verabschieden uns jetzt erst einmal. Ciao, ciao. Ciao, Brian.
Tschüsschen. Tschüss, Lars.